Heute Morgen geht es wieder um einen Bibeltext, der sich an Christen wendet, die eigentlich schon länger im Glauben stehen. Also es gibt ja bestimmte Schwierigkeiten, die wir haben können, wenn wir ganz am Anfang des Glaubens sind. Das erleben wir manchmal da, wo wir mit Menschen sprechen, die einfach generell Zweifel haben. Stimmt das überhaupt, was in der Bibel steht? Oder ich kenne ja Christen, die leben so und so. Oder ich habe das und das gelernt und da spricht die Wissenschaft gegen die Bibel. Das sind ja Probleme, die am Anfang des Glaubens stehen, die ebenfalls Zweifel, Zurückhaltung gegenüber dem Glauben ausdrücken können. Es gibt allerdings auch Probleme, mit denen Christen zu kämpfen haben können, die schon länger im Glauben stehen. Und eine Begebenheit, die Jesus erzählt, wendet sich, glaube ich, gerade an diese Gruppe. Ich möchte vorlesen aus Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Es handelt sich dabei um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Denn das Reich Gottes gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin, wiederum ging er um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfing jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfing auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind wenige auserwählt. Ja, dieses Gleichnis kann ja erstmal eine ganz gefährliche Tendenz haben. Manche legen das in erster Linie dahin aus: Ich habe ja noch unendlich viel Zeit vor mir. Hauptsache, ich schlüpfe gerade noch so eben in das Reich Gottes mit hinein. Das könnte man ja durchaus daraus lesen, nicht? Wenn ich jetzt das Augenmerk richte auf diejenigen, die zur 11. Stunde dazugekommen sind. Manchmal findet man das bei Jugendlichen, manchmal auch bei Erwachsenen. Wie lange kann ich gerade noch warten, um das Leben zu genießen und dann am Ende doch noch gerettet zu werden? Ist natürlich eine vollkommen falsche Auffassung, ist uns ja klar. Und wir sollten auch sehen, über diese Leute sagt das Gleichnis eigentlich gar nichts aus. Gleichnisse dürfen wir nicht versuchen, jetzt jedes Detail genau auszudeuten und zu sagen, also wir verlassen uns darauf, dass wir gerade noch hineinkommen. Dieses Gleichnis hat ja einen ganz anderen Kontext, können wir sagen. Es geht um die Frage nach dem Lohn und nicht um die Frage danach, wie spät darf ich mich gerade noch bekehren, um gerettet zu werden. Es ist ja eigentlich eine Antwort der Jünger auf die Frage nach dem Lohn für ihre Nachfolge. Und die Jünger sind ja die Ersten, die mit Jesus gehen. Denn dass hier eine Einteilung ist, dass wir gerade da am Anfang des 20. Kapitels ist, das ist ja nicht von Jesus so festgeschrieben, das ist eine spätere Einteilung. Wenn wir direkt die Verse davor lesen, nämlich ab Vers 19, also ab Kapitel 19, Vers 27, da ist ja Petrus, der darauf hinweist, wir haben doch alles verlassen für dich. Was werden wir darüber dafür im Himmel bekommen? Und deshalb ja auch die Antwort am Ende, die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten sein. Das ist sozusagen die Antwort Petrus, du suchst jetzt erstmal danach, bekomme ich auch genügend dafür, dass ich schon so lange im Glauben dabei bin. Und das ist eben diese Frage nach dem Lohn. Im Grunde genommen ist dieses Gleichnis eine Antwort auf die Unzufriedenheit, auf die Suche, werde ich auch genügend belohnt, was ich getan habe für den Herrn. Es ist eine Anfechtung, die erst relativ spät kommt, können wir sagen. Nämlich dann, wenn wir versuchen, Resümee zu ziehen, vielleicht auf das zu schielen, was wir nun hätte auch tun können. Im Gleichnis, naja, ich hätte mich doch auch gerne noch gesonnen, so den halben Tag auf dem Marktplatz, ehe es dann an die schweißtreibende Arbeit gegangen ist. Also der Anfang lief erstmal gut. Diese Arbeiter sind ja vorbildlich. Die fangen an, früh morgens, sind fleißig den ganzen Tag. Ihr Problem taucht mir am Ende ihres Dienstes auf. Und da fallen sie in eine Art Depression hinein. So ähnlich, wie wir es in unserer letzten Morgenstunde gehört haben, da haben wir uns ja mit dem Galaterbrief beschäftigt und ich habe euch unter anderem auch Galater 5, Vers 7 genannt, wo dann steht, ihr habt es so gut angefangen, warum seid ihr denn jetzt zurückgefallen? Also an die richtet sich das hier stärker. Und tatsächlich fällt uns auf, dass diese Arbeiter, die am Anfang begonnen haben, die pochen ja erst einmal auf eine Abmachung. Was für ein Arbeiter auch ganz normal ist. Die treffen dort den Herrn des Weinbergs und dann steht, sie werden einig mit ihm um einen Denar. Das heißt, einig werden, scheinbar gab es irgendeine Verhandlung. Die haben gesagt, eben meine Arbeitskraft ist mir so und so viel wert, hier ist die Arbeit, wir einigen uns, das und das gibt es als Lohn. Und den bekommen sie ja hinterher auch. Sie bekommen allerdings nicht mehr und das ist es ja, was sie ärgert. Aber sie bekommen ganz genau das, was ihnen versprochen worden ist und sind dann hinterher trotzdem unzufrieden. Interessant ist auch, und das ist ein Problem dieser Personen, dass sie Buch führen über das, was sie tun. Und zwar Buch führen über ihre eigene Arbeit und die der anderen. Denn sie können am Ende ja genau sagen, wir haben unter der Hitze des Tages gearbeitet, ist ja auch nicht schwer, da muss man ja nicht lange drüber nachdenken, aber zumindest ist es nicht so, sie schauen in die Zukunft und sagen, okay, jetzt habe ich das, was mir versprochen worden ist, sondern sie vergleichen sich und ihre Leistung, die sie genau registriert haben, mit der Leistung der anderen. Das ist natürlich eine vollkommen andere Auffassung, als sie im Reich Gottes herrschen soll, wo wir doch eigentlich wissen, dass alles Gnade ist, was wir bekommen. Zumindest glauben wir das ja oder sagen, dass wir das glauben. Dass wir eher am Ende dastehen können, so wie Jesus in einem anderen Gleichnis sagt, da ist nun der Diener, der hat erstmal den ganzen Tag gearbeitet und am Abend kommt der Herr und legt die Füße hoch und sagt, jetzt mach mir noch was zu essen. Und dann stellt Jesus die Frage, ja, was ist jetzt mit dem Diener? Kann er hinterher auf einen besonderen Lohn rechnen? Dann sagt er, nein, das ist nur ganz normal, das ist halt seine Aufgabe. Er ist ja dort Diener zu Hause. Und so auch hier. Es geht, wenn dann der Diener etwas bekommt, dann sagt er, das ist Gnade. Denn der Sklave, der musste damals umsonst arbeiten. Das ist ja anders als heute. Ein Sklave wurde einmal gekauft und dann hat er keine Rechte mehr. Da musste er umsonst arbeiten. Hier gab es einen Lohn, aber das, was sie tun, sie schauen in erster Linie darauf, was haben die anderen gemacht. Die anderen haben weniger gemacht. Mir geschieht ja nicht weniger. Ich verliere ja nichts dabei durch das, was die anderen bekommen. Aber ich fühle mich benachteiligt, denn die dürften doch nach meiner Auffassung eigentlich gar nichts bekommen. Das kann genauso, also wir kennen das wahrscheinlich bei unseren Kindern. Ich weiß nicht, ob das bei euren Kindern so ist. Wenn ihr irgendeinem Kind etwas schenkt, dann kommen schnell die anderen und sagen, das ist ungerecht, warum bekomme ich nichts? Und dann denken sie, sie müssen genauso ein Recht da haben. Dabei ist das ja ein Ausdruck von Gnade. Nicht? Denn keines der Kinder, wenn du ihnen was schenkst, hat ein gesetzlich gesichertes Recht darauf, auf irgendeinen Lutscher oder ein Bonbon oder eine Schokolade oder ein Buch oder ein was weiß ich, haben sie ja kein Recht drauf, sondern es ist einfach ein Geschenk. Aber da empfinden Kinder genauso wie diese Arbeiter intuitiv, ich habe zwar nichts dafür getan, aber wenn der bekommt, dann müsste ich ja auch. Und manchmal macht sich das dann auch an der Leistung fest. Also meinetwegen, wenn dann ältere und jüngere Geschwister da sind. Bei uns machen wir das zum Beispiel so, da haben wir jetzt im Frühling Holz geschlagen, weil wir heizen mit Holz. Und dann waren wir im Frühling so im Wald, haben dann Bäume gefällt und klein geschnitten und dann haben dann alle mitgearbeitet. Und am Ende haben die Kinder auch eine Belohnung dafür bekommen, aber ebenfalls alle gleich. Und dann war natürlich der Streit dabei da, der kleine Samuel, der hat ja gar nichts richtig gemacht, der hat ja gar nicht richtig mit angefasst. Und schon nach 2 Stunden war der schlapp und hat nichts mehr getan. Der müsste doch eigentlich viel weniger bekommen als ich. Solche Diskussionen, nicht? Dabei, wobei es hier von vornherein so gewesen ist, wir haben erstmal gesagt, jeder muss mithelfen, denn das ist ja für uns alle, dass wir auch heizen können im Winter, ohne zu sagen, jetzt jeder bekommt da pro Stunde solch einen Lohn, sondern das war dann hinterher sozusagen Gnade, nicht? Könnte man sagen, Gnadengeschenk, ohne da einen vorher abgemachten Lohn von zu haben. Aber das empfinden manche Kinder so, können wir vielleicht nachfühlen. Aber manche Erwachsenen empfinden das genauso. Das kann es zum Beispiel in der Gemeinde geben. Dann entsteht in der Gemeinde eine Unzufriedenheit darüber, andauernd muss ich mich einsetzen. An mir hängt die gesamte Gemeinde. Wenn ich nicht regelmäßig zur Bibelstunde und Jugendstunde und Gebetsstunde und Gottesdienst gehen würde, ja, dann wäre ja wahrscheinlich keiner mehr da. Und ich mache die Gemeindeverwaltung und ich muss noch die Bibelstunden vorbereiten und ich lade noch die Leute ein und ich betreibe noch Seelsorge. Also dann haben wir schnell den Eindruck von Ungerechtigkeit. Ich muss alles tun und der andere nicht. Hier merken wir, ist allerdings plötzlich vollkommen aus den Augen verloren, für wen wir das eigentlich tun oder warum wir das tun. Hier kommen wir, ob wir wollten oder nicht, ganz schnell in die Tendenz, so eine Art Leistungschristentum aufzubauen. Viel Leistung, viel Segen. Viel Leistung, viel Anerkennung. Eigentlich ist das aber gar nicht, was Jesus will. Sondern er will, dass wir es für ihn tun, ohne jetzt dann so etwas aufzurechnen dabei. Denn so kommt in der Gemeinde viel Unzufriedenheit. Oder ich erinnere mich, das war so, als wir in der Gemeinde gebaut haben. In dem ersten Überschwang, da war das alles noch gut, alle haben sich die ersten Samstage begeistert gemeldet, um dann mit Beton anzurühren, zu mauern und alles Mögliche, was dabei war. Aber als die ersten Monate vorbei waren, plötzlich nahm das immer mehr ab. Und dann waren einige, die sich immer fleißig eingesetzt haben und das war ja vorbildlich dafür, aber dann kam mit der Zeit, auch bei denen, die es gemacht haben, eine starke Unzufriedenheit, die wir ja nachempfinden können, wo wir sagen können, immer warum muss ich auf dem Bau sein, warum sind die anderen denn nicht da? So eine Unzufriedenheit menschlich gesehen ist durchaus verständlich. Dahinter verbirgt sich aber doch so ein bisschen auch die Auffassung dieser menschlichen Gerechtigkeit eigentlich. Alle müssten arbeiten, so wie die ja auch sagen, wir haben geschwitzt, nicht, in der Hitze des Tages und die anderen haben nichts getan. Also du bist doch nicht gerecht, dass du die genauso segnest wie mich. Also meinetwegen, die dürfen nur die Hälfte des Gottesdienstes dabei sein, nur die Hälfte des Segens. Nicht? Ich bin die ganze Zeit dabei und wenn sie nicht gearbeitet haben, also Jugendstunde gibt's für die auch nicht mehr, für die Jugendlichen, denn die Eltern haben ja nicht genug gearbeitet dabei. Könnten wir so sagen. Oder vielleicht dann erst im Himmel, nicht zu sagen, also hier im Himmel, die müssen aber die letzten Sperrsitze bekommen, nicht? Denn die haben hier sich am Samstag nicht gemeldet. Wäre ja so eine Sache. Und da weist Jesus darauf hin, das ist das eigentliche Problem hier in dem Gleichnis. Das Problem in dem Gleichnis sind nicht so sehr diejenigen, die am Ende dazugekommen sind. Denn die sind demütig, das lesen wir sogar, die sind gekommen, ohne überhaupt einen Preis abzumachen. Da die um 11 gekommen sind, die haben nicht mehr gesagt, ja, also wie viel bekommen wir noch? Die haben gesagt, okay, wenigstens, wir haben überhaupt noch was. Die waren sich dieser Gnade durchaus bewusst. Bei den anderen war ganz genau, das ist der Lohn, das ist die Arbeit. Da kommen wir dabei herein. Und deshalb kommt bei ihnen die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit kommt, weil sie nicht auf die Gnade schauen, die ihnen gegeben ist. Sie schauen nicht auf das, was sie bekommen, sondern sie schauen auf das, was die anderen aus Gnade bekommen haben. Die eben schwächer und lahmer und vielleicht auch sündiger sind, aber die Jesus trotzdem mit Gnade errettet hat. Oder das wäre die Übertragung. Oder die hier nur allein durch die Gnade des Herrn ungerecht, also es hat ja mit Gerechtigkeit nichts zu tun, zumindest nicht mit menschlicher Gerechtigkeit, die ungerechterweise, könnten wir sagen, trotzdem gerettet werden. Und so arbeitet der Teufel ja immer wieder, um Unzufriedenheit in unserem Leben zu sehen. Das ist ja dieselbe Unzufriedenheit, die eigentlich schon Eva gehabt hat. Denn da kommt ja die Schlange auch und schürt so das Misstrauen gegen Gott. Gott, der meint es doch an sich böse mit dir. Der will dich nur unterdrücken, aber wenn du jetzt davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Dahinter ist ja dieses Misstrauen, Gott will dir etwas vorenthalten, was für dich eigentlich wichtig wäre. Gott ist ungerecht. Das steht eigentlich dahinter. Und genauso haben diese Arbeiter auch den Eindruck. Hätten die am Ende einfach ihren Lohn bekommen, dann wären sie froh, einen Tag gearbeitet und Lohn dafür bekommen. Der Hausherr bereitet das hier, oder der Weinbergbesitzer bereitet das Ganze ja sogar noch vor. Denn interessanterweise gibt er erst denen den Lohn, die am spätesten gekommen sind. Hätte er jetzt der Reihenfolge den Lohn gegeben, die, die zuerst gearbeitet haben, bekommen zuerst den Lohn, dann hätten sie das ja gar nicht mitbekommen. Hätten ihr Geld genommen, wären weg gewesen. Und dann wären sie zufrieden wahrscheinlich zu Hause. Hätten gesagt, ja, wieder gearbeitet, Geld verdient. Aber er macht das bewusst ja so, dass hier die Spätesten zuerst das Geld bekommen und die anderen müssen zuschauen und sie denken sich, was ist denn da los? Warum bekommen die so viel Geld? Und die bekommen ja hinterher kein bisschen weniger. Und trotzdem kommt dann diese Unzufriedenheit. Und das ist der Gedanke, den der Teufel manchmal benutzen will. Du wirst von Gott ungerecht behandelt. Und dann kann in der Gemeinde oder in seinem geistlichen Leben dieses Ungerechtigkeitsempfinden vorkommen. Warum geht es dem so gut? Finden wir auch in dem Psalm, nicht? Warum geht es den Ungläubigen so gut? Wir vergleichen, wir denken uns, wenn ich mich schon abstrampel um den Glauben, ja, dann müsste ich doch mindestens ebenso erfolgreich sein wie mein ungläubiger Nachbar. Und na, dann freuen wir uns vielleicht sogar noch, dass dessen Ehe scheitert oder dessen Firma pleite geht, nicht? Weil wir sagen, ja, das geschieht ihm ja recht, er ist ja ungläubig. Ja, aber das kann eben manchmal auch genauso uns erstmal selbst treffen dabei. Und zum anderen wäre das ja eine vollkommen falsche Schadenfreude. Sondern wir sollten eher dafür sehen, wenn Gott dem anderen gnädig ist und ihn herausrettet, trotz dem ganzen Unsinn, den er gemacht hat, obwohl er vielleicht mit 80 erst zum Glauben gekommen ist, obwohl er wenig geleistet hat, sollen wir sagen, das ist Gnade Gottes. Überhaupt haben wir ja ein bisschen das Problem, wenn wir nämlich auf Gerechtigkeit pochen, dann sind wir ja eigentlich auch dumm dran. Denn wenn ich sage, Gott, du musst gerecht sein und mir das geben, was ich verdient habe, tut das lieber nicht. Denn wenn ihr das wirklich fordert, dann heißt es mich ewige Verdammnis, ewige Trennung von Gott, auch für jeden von uns. Ich habe euch schon mal darauf hingewiesen, dass wir nicht belohnt werden mit dem Himmel für das Gute, was wir getan haben. Da sagt Gott, das ist eigentlich selbstverständlich. Daher weißt du die Ordnung und das ist richtig, wie bei der roten Ampel. Es ist ja selbstverständlich, dass wir bei Rot anhalten. Dafür gibt es keine Belohnung. Nicht jedes Mal, wenn du bei Rot anhältst, hier ein Euro, bei Rot angehalten. Das gibt es nicht. Sondern verurteilt werden wir vor Gott für das Böse. Und das ist auch in unserem Leben. Und das müssen wir ja zugeben. Und da gibt es für Gott immer die Strafe, zwar ewige Trennung. Also deshalb ist dieses Beharren auf, es muss Gerechtigkeit herrschen und die anderen tun zu wenig und ich werde zu wenig belohnt, ist eigentlich auch vollkommen irrational, ist falsch, weil ja auch wir Gnade bekommen haben. Der andere vielleicht etwas mehr. Und deshalb ist er manchmal noch dankbarer, wenn er merkt, was Gott ihm geschenkt hat. Wir kennen das ja, bei dem, dem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Nicht? Und aber im Grunde genommen sind wir genauso abhängig von der Gnade. Und das braucht es, dass wir innerlich umstellen, dass wir erkennen, wie im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, dass wir eine neue Kreatur geworden sind. Also 2. Korinther 5, Vers 17, ihr kennt wahrscheinlich den Vers, aber ich lese ihn trotzdem mal vor. Na. 2. Korinther 5, Vers 17. Aber jetzt bin ich hier beim Ersten. Ja, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Nein, das ist ja 2. Also, das hatten wir ja auch schon mal gehabt, nicht? Also, da steht, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das denn mit unserem Text zu tun? Das hat mit unserem Text zu tun, wenn wir Christen werden, dann sollten auch unsere Bewertungsmaßstäbe sich verändern. Dann sollte eben dieses normale Denken, wie unsere Kinder das haben, das ist ungerecht, sollte hier fallen gelassen werden, weil wir nach anderen Maßstäben denken und handeln. Wir sollten nicht mehr für alles, was wir tun, für jede Kleinigkeit, die wir in der Gemeinde tun, für jede kleine Spende, die wir geben oder auch große, jetzt versuchen, eine Rechnung aufzumachen und zu sagen, Gott, das tue ich, aber dafür erwarte ich jetzt auch, du musst mich in besonderer Weise segnen. Oder es muss noch ein paar Punkte im Himmel geben. Wir finden ja andere Aussagen. Paulus erwähnt das ebenfalls im 2. Korinther Kapitel 5, wo er dann sagt, dass wir belohnt werden für das, was wir Gutes tun. Jesus erwähnt das ja auch, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist sozusagen die Motivation für die Übergangsphase, dass wir sagen, okay, der da noch nicht ganz ohne den Lohngedanken auskommt, hier motiviere dich, arbeite dafür. Die nächste Stufe sollte aber einfach sein, dass ich erkenne, das ist ja nur gut für mich, wenn ich das tue. Oder ich bin dankbar, Jesus, dass er mich durch Gnade errettet hat, selbst wenn der andere noch mehr Gnade bekommen hat. Vielleicht solche Motivationen sollten dann eine Rolle spielen. Dass ich innerlich wirklich neu werde, dass ich anders denke als Menschen um mich herum, die nur versuchen, für all das, was sie getan haben, auch eine adäquate Belohnung zu bekommen. Und manches Mal ist das ja nicht nur bei der Frage im Schauen auf die Ungläubigen. Manchmal kann dieser Gedanke, ich gebe etwas und Gott gibt mir, auch Einzug halten, zum Beispiel unser Verhalten, wie wir spenden. Gestern hatten wir in unserer Gesprächsrunde etwas über den Zehnten gesprochen in der Gemeinde, das will ich jetzt gar nicht wiederholen, aber manchmal kann sich der Gedanke einschleichen, ich gebe jetzt Geld. Das tue ich nicht aus Liebe für Jesus, sondern ich tue es, damit ich an einer anderen Stelle von Gott wirklich das gleiche Geld oder noch mehr wieder zurückbekomme. Es gibt ja sogar Predigten, die könnt ihr lesen, die versuchen das genau zu berechnen. Meistens auf Malachi beziehen sie sich und sagen, prüfet mich doch, wenn ihr den Zehnten gebt, dann werde ich die Schleusen des Himmels auftun. Und manche Christen gibt es, die fangen richtig an zu rechnen. Es ist nicht Liebe zu Jesus und die sagen, ich gebe das jetzt nur, sozusagen wie bei einer Bank mit Zinsen, ich gebe das dahin, weil dann kann ich mit den Zinsen rechnen und die habe ich mehr als vorher. Ist im Grunde natürlich ein total egoistischer Gedanke und geistlich vollkommen falsch. Ich meine, auch bei dem Versprechen Jesu, Versprechen Gottes. Erstmal ist es Altes Testament, zweitens ist es für das Volk Israel, denn der Zehnte gilt ja für uns in der Weise im Neuen Testament nicht. Und dann steht da auch nicht ganz genau, worin der Segen besteht. Also wenn du jetzt meinst, du bekommst das Geld doppelt oder dreifach zurück, das kann passieren, muss aber nicht. Sondern es kann sein, dass Gott dir da vielleicht ein paar Erkenntnisse in der Bibel für gibt. Und dann sagst du, das wollte ich doch gar nicht haben. Ich wollte mir doch ein neues Auto kaufen oder so. Ne? Aber das kann man sich eben nicht unbedingt aussuchen dann dabei. Gott geantwortet schon. Und natürlich, wenn wir bereit sind, für ihn uns einzusetzen, segnet er. Aber nicht unbedingt immer so, wie ich das vorher plane. Und da merken wir, kann dieses menschliche Denken genauso Einzug halten. Ich mache etwas, ich tue etwas und jetzt muss der adäquate Lohn kommen, genau wie bei den Arbeitern. Ich tue etwas und wenn der andere schon etwas dafür bekommt, dann muss ich doch noch entsprechend mehr dafür bekommen. Es kann auch genauso sein, dass wir das manchmal in etwas geistlicheren Bereich haben. Ihr kennt vielleicht einige der zahllosen Rezepte für Erweckung. Da wird immer gesagt, wenn wir das und das tun, dann muss zwangsläufig Erweckung kommen. Ganz so deutlich wird es vielleicht nicht gesagt. Aber dann wird gesagt, wir beten zu wenig. Und wenn wir uns jetzt regelmäßig jede Woche treffen würden zum Gebet, dann kommt die Erweckung. Und ihr könnt das als Gemeinde gerne machen. Beten ist immer gut. Aber ihr habt keine Garantie in der Bibel. Da steht nämlich nirgends, dass wenn du jetzt ein halbes Jahr lang jeden Tag gebetet hast, dass dann die Erweckung ausbricht. Steht da nicht. Dass das Gebet gut ist und dass wir es tun sollen, das in jedem Fall. Aber es gibt in der Bibel nicht diese magische Komponente. Das ist ja eigentlich so eine Art Zauberei-Komponente. Du mischst einen Zaubertrank an, du trinkst ihn und dann kommt das dabei raus. Du sprichst einen magischen Spruch und dann müssen die Geister kuschen, so wie du es gerne willst. So ist Gott ja nicht. Du kannst auch dein Leben lang beten, wenn Gott sagt, nein, jetzt will ich keine Erweckung schicken, dann kommt auch keine Erweckung. Gott hört auf uns, das wissen wir, und er ist ein lieber und liebender Vater und deshalb antwortet er ja auch für das, was für uns wirklich gut ist. Aber es gibt keinen Automatismus in diesem Sinne, wo wir Gott irgendwie unter Druck setzen könnten. Oder ich erinnere mich an eine Gemeinde, da habe ich mal einen ganzen Vortrag gehört über erhörliches Gebet. Da wurde dann genau gesagt, mit welchen Formeln du beten musst und dass du innerlich jetzt ganz stark dir das einbilden musst, was du bittest, und dann wird es auch passieren. Steht das irgendwo in der Bibel? Nein, eigentlich nicht. Da ist sogar derjenige, der gar keinen Glauben mehr hat, zu Jesus kommen und trotzdem heil wird. Natürlich heißt das nicht, dass wir endlos nur von Zweifeln zerfressen werden sollen. Aber das heißt, es gibt nicht diesen Automatismus. Es gibt eben nicht dieses, hier ist meine Leistung, sei es Gebet, sei es Spende, sei es Arbeit in der Gemeinde. Und dann muss der adäquate Lohn dabei herauskommen. Wer so denkt, muss früher oder später in die Krise kommen, in die geistliche Krise. Weil er merkt, die Resonanz in der Gemeinde ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die liegen nicht alle auf Knien vor mir und sagen dankbar, oh, wie toll hast du das gemacht und wie super war das und toll. Du hast auch nicht unbedingt immer den größeren materiellen Nutzen davon. Du bist nicht unbedingt immer, also geistlich gesegnet bist du ja in vielen Fällen schon, wenn man darauf achtet. Die wären ja auch geistlich gesegnet, wenn sie jetzt gesagt, ach, wir haben jetzt Fitness gehabt den ganzen Tag, wir haben was für unseren Körper getan und wir haben noch hier schön nicht, da, den Wein angebaut, dafür wird hinterher wächst der auch gut. Darauf haben die alle nicht geschaut. Sie haben nur am Ende geschaut, Resultat, was kommt für mich dabei heraus? So kann es ja auch sein. Ich arbeite in der Gemeinde, denke, mein Resultat, wo ist die Anerkennung, wo ist der Lohn, wo ist das Treppchen, auf dem ich stehen kann? Und wenn das nicht da ist, dann bin ich frustriert. Aber statt darauf zu schauen, dass ich vielleicht in dem Vorbereiten der Jugendstunde selbst bereichert worden bin, dass ich da, wo ich die Gemeinschaft auf dem Bau gehabt habe, selbst bereichert geworden bin durch den Austausch, durch die körperliche Tätigkeit, was weiß ich, obwohl all das ist ja auch schon wieder nur Denken nach Belohnung. Selbst wenn das alles nicht wäre, könnte ich ja sagen, aus Liebe zu Jesus habe ich das getan. Egal, ob es hinterher dabei den Lohn gibt. Also wer so stark auf den Lohn, auf die Anerkennung schaut, muss früher oder später frustriert sein. Wir müssen ja sehen, trotz allem, was wir tun, auch im geistlichen Bereich, Gott ist ja souverän, was er tut. Manchmal wählt er Leute aus, von denen wir denken, ich könnte das doch viel besser. Vielleicht würden manche sagen, warum ist der Bill Graham der bekannteste Evangelist des 20. Jahrhunderts geworden? Ich hätte das doch viel besser machen können. Vielleicht. Billy Graham, tatsächlich als Mensch, war erstmal ganz normaler Prediger seiner Gemeinde. Und Gott hat ihn gesegnet, Gott hat ihn gebraucht und dann sollten wir uns darüber freuen. Auch wenn nicht jeder das von uns ist. Derjenige, der auf eine Abmachung mit Gott pocht, bekommt höchstens das, was in der Abmachung steht. Derjenige, der darauf auf die Gnade Gottes vertraut, wie das hier ja der Fall ist bei denen, die später dazu bekommen, bekommt häufig mehr, als er eigentlich erwartet und mehr, als er eigentlich einfordert. Und manchmal erleben wir das vielleicht auch bei Vorbereitung für Jugendstunden, Predigten, Gottesdiensten oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, solche Erfahrungen. Es kann manchmal sein, dass du perfekt für deine Predigt oder Jugendstunde vorbereitet wirst. Und du denkst dir, jetzt, da wird in der Jugendstunde die Erweckung ausbrechen. Jetzt werden die einsehen, dass das alles falsch ist und die werden sofort ihr Leben verändern. Und dann hältst du deine Jugendstunde oder Bibelstunde oder sonst etwas und die Leute sind gar nicht so beeindruckt. Das läuft zwar so, wie du dir gedacht hast, aber es kommt keine Erweckung und hinterher bist du frustriert. Das klingt dann daran, dass wir sehr stark möglicherweise auf uns, unsere Fähigkeiten, unseren Aufbau gesetzt haben. Vielleicht kennt ihr auch die umgekehrte Erfahrung, du hattest jetzt wirklich keine Zeit, das noch vorzubereiten und du weißt, jetzt läuft der Hauskreis und du betest nochmal intensiv im Auto, bevor du da bist und du kommst hin und du merkst, der Text, den ihr auslegt und besprecht, trifft Menschen ganz tief. Und es passiert etwas dabei. Das gibt es in zahlreichen Variationen, solche Erfahrungen. Wie gesagt, das ist keine Entschuldigung für lasche Vorbereitung. Also nicht, dass das jetzt die Phlegmatiker in den falschen Hals bekommen und sagen, ich habe ja schon immer gewusst, am besten keine Vorbereitung, dann kann der Heilige Geist am besten wirken. Das heißt das hier nicht. Ganz deutlich sage ich, das heißt es nicht. Aber es kann manchmal sein, dass wir trotz all unserer Bemühungen und trotz all dem, was wir machen, nicht dazu kommen oder dass wir uns innerlich vollkommen schwach fühlen, weil wir vielleicht gerade einen schlechten Arbeitstag gehabt haben. Und trotzdem ist die Vorbereitung, aber ich fühle mich schwach und Gott gebraucht es. Wir haben das ja schon gehört im Korintherbrief, Gott ist in den Schwachen mächtig. Das heißt nicht, dass nicht auch, wenn wir was toll vorbereitet haben, dass Gott nicht auch wirken kann. Aber ich will ja auf diese Erfahrung Wert legen, um zu zeigen, Gott ist souverän, der will sich verherrlichen. Und nicht in erster Linie sollen wir da im Mittelpunkt stehen. Es ist, finde ich, auch interessant, die Aussagen in Matthäus 25, da gibt es ja das große Völkergericht. Nicht Völkergericht, das sind die Leute, die wegen ihrer Taten beurteilt werden. Matthäus 25 möchte ich nur einen Vers daraus lesen, und zwar Vers 34. Matthäus 25, Vers 34, also ist hier jetzt der Menschensohn kommt, dann werden die alle vor Jesus geführt und werden beurteilt. Und dann sagt er, ab Vers 34, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt, ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir, dann geht das Ganze noch weiter, den Gedanken, den ich hier interessant fand, war, die haben gar nicht gerechnet. Die haben das alles getan und Gott hat das aufgerechnet, aber die sind nicht mit einer Buchhaltung in den Himmel gekommen, haben aufgezählt, so viele Predigten gehalten, so viele Stunden bei der Arbeit verbracht, sondern die haben sogar gesagt, das wissen wir ja gar nicht. Wir haben doch ganz normal getan, was man halt so tut. Hier war dann nicht die Unzufriedenheit, sondern hier war die positive Überraschung. Sie sind von Gott beschenkt und überrascht worden, weil sie eben nicht auf solch eine Rechnung sich berufen haben. Die anderen, die ja eher, nicht? Die sagen, haben wir nicht das und das und das getan und dann werden sie da zurückgestellt. Und ich glaube, das ist eher die Motivation, die wir brauchen, um uns zu hüten und zu scheuen vor geistlicher Frustration und Enttäuschung und Depression, die in der Gemeinde und im Christenleben auftreten kann, wenn ich zu sehr auf meine Rechnungen schaue und vergleiche mit denen, die weniger leisten, die später zum Glauben gekommen sind und die dann irgendwie doch schließlich gleich anerkannt sind, die eine gleiche Stellung in der Gemeinde haben. Wir tun das, was wir tun, nicht in erster Linie deshalb, sondern es soll so sein, wir geben es weg und dann ist es Gottes Sache, was dabei passiert. Und dann sollen wir, wenn wir noch ein bisschen weiter geistlich gewachsen sind, sogar nicht nur daran denken, dass wir es tun für Jesus, sondern dass wir daran denken, wir sind sogar selbstlos bereit, Sachen für andere zu tun, selbst wenn wir dabei nicht groß abschneiden. Zum Beispiel Philipper 2, Vers 4, da sagt Paulus sowas auch in der Richtung. Philipper 2, Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Hier ist aber nicht mit gemeint, um die Leistung zu vergleichen, nicht? Also der ist ja schlechter dran, gar nicht. Sondern da soll gesagt werden, schau nicht nur darauf, was es für dich für einen Segen gibt. Meinetwegen wie nach Malachi, nicht? Du spendest das Geld und sagst, was kommt jetzt für Segen auf mich? Sondern schau in dem, was du tust, was für Segen bringt es für den anderen? Jetzt habe ich die Bibelstunde gehalten und wow, die sind bestimmt gesegnet von Gott. Oder jetzt habe ich die Gemeinde gebaut und sage, super, jetzt die anderen können die alle mit nutzen und die finden toll darin und wir können die Versammlungen machen. Also jetzt nicht nur schauen, was bringt es für mich, sondern was bringt es für die anderen. Denn dann steht, denn ihr sollt gesinnt sein, wie Christus Jesus gesinnt war, der als er die Gestalt, in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm Gestalt eines Knechts an und wurde Mensch wie wir. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Und hier soll diese Motivation uns gegenübergestellt werden. Jesus hat nicht damit gerechnet, irgendeine Belohnung zu bekommen. Irgendwie ein Ehrenkranz oder so etwas. Der hat auch nichts davon gehabt, dass er auf der Erde gewesen war. Außer Schmerzen, Spott, Verfolgung, Undank. Das war das, was er bekommen hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja Jesus, das ist ja Gott. Der muss das ja auch tun. Aber hier steht deutlich, das soll eigentlich das ferne Ziel sein. Und wir merken schon, wenn wir so ein bisschen in diese Richtung umdenken, dann haben wir nicht mehr die Gefahr, so schnell in Entmutigung und Frustration hineinzufallen. Ich möchte auch mit euch noch kurz einen anderen Text anschauen, den wir ebenfalls im Matthäus-Evangelium finden. Und zwar Matthäus-Evangelium 14. Auf diesen Text seid ihr schon gut vorbereitet, weil ich nämlich so ein ähnlichen vor ein paar Tagen mit euch besprochen habe. Matthäus 14, Abvers 22. Da geht es nämlich ebenfalls um eine Stillung eines Sturmes. Aber es sind doch ein paar Aspekte, die ich besonders herausheben will, die anders sind als bei der Sturmstillung, die wir das letzte Mal angeschaut haben. Ich lese ab Vers 22 bis zum Ende des Kapitels. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hat, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff war aber schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf das Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und er fing an zu sinken und schrie und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die im Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth und so weiter. Also vielleicht einfach mal bis dahin. Wir haben eine ähnliche Situation, wieder ein Sturm, halt das, was normal den Fischern geschehen konnte auf dem See Genezareth. Ich habe schon erwähnt, warum es da häufig plötzliche Stürme gegeben hat, wegen dem großen Unterschied, also dem Höhenabfall, den es dort gibt, und deshalb auch dem Temperaturunterschied in der Luft. Das ist allerdings hier auch gar nicht so wichtig. Ähnlich ist auch, dass Jesus kommt, um den Sturm zu stillen. Es gibt dahinter dann auch denselben Gedanken, wenn ich Jesus als Gott sehe, eigentlich müsste ich keine Angst haben. Würden sie Jesus immer als Gott im Kopf gehabt haben, hätten sie auch hier keine Todesangst. Zwar befindet sich Jesus nicht bei ihnen. Das war ja in dem ersten Sturmstillung noch verschärfend. Da war es ja sogar, Jesus war direkt bei ihnen, sie hätten weniger Angst haben müssen. Jetzt kommt Jesus dazu und gibt ihnen die nächste Lehrstufe sozusagen. Er ist mal weiter entfernt. Sie sehen ihn nicht direkt, sie können ihn nicht direkt anfassen. So ähnlich wie wir heute, wo wir ja nicht Jesus haben, mit dem wir uns direkt unterhalten können, so von Mann zu Mann zumindest nicht. Sondern mehr, er ist für uns nicht sichtbar. Aber jetzt ist er weiter weg und jetzt kommen sie wieder in dieselbe Probleme. Wieder denken sie nicht daran, Jesus ist doch eigentlich Gott. Er ist doch allwissend. Er weiß ja auch, dass wir in Seenot sind, selbst wenn er nicht dabei ist. Er könnte doch jetzt eingreifen. Wir lesen hier auch nicht, dass sie sich an Gott gewandt haben, um Gott zu bitten, den Sturm aufhören zu lassen, sondern sie machen eben ganz normal, sie fürchten sich einfach und kämpfen mit den Wind und Wellen. Das ist ja auch wahrscheinlich das Normalmenschliche. Wir sehen nur, dass sie aus der ersten Erfahrung noch nicht ganz so viel gelernt haben. Die Sondersituation, die wir bei diesem Ereignis haben, ist das, was der Petrus macht. Und erstmal müssen wir sagen, ist der Petrus ja ziemlich vorbildlich. Denn ich wäre wahrscheinlich erstmal im Boot sitzen geblieben, hätte mir gedacht, okay, warten wir mal, bis Jesus da den Sturm stillt und dann ist es ja gut, fahren wir mit dem Boot zurück. Aber der Petrus, der ist richtig mutig gleich. Der ist richtig bereit, sich total einzusetzen. Wir merken, das ist ja auch die Stärke seines Charakters, die uns an späteren Stellen ebenfalls manchmal auftaucht. Matthäus 26, Vers 33 lesen wir zum Beispiel, wo er sagt, wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben. Und dann muss Jesus ihm wieder so eine Lektion geben und sagen, ja, Petrus, du hast zwar eine Stärke, dass du so super bereit bist, sofort meldest du dich. So einen hätten wir in der Gemeinde auch gerne, nicht? Zu sagen, wer geht auf die Straße zur Evangelisation? Ich gehe sofort, ich bekehre alle in der Stadt und sie werden sofort umkehren und dann läuft er los. Oder wir wollen neu in der Gemeinde eine Jungscharstunde machen, wer meldet sich, macht mit, ich mache das, die Jugendlichen, die Jungschar, die werden wir alle machen. So ähnlich wäre der Petrus. Immer gleich Feuer und Flamme, immer gleich dabei und richtig Glauben hat er, nicht? Denn hier, das zeigt sich darin, er macht die Schritte auf das Wasser hinaus, der überlegt sich gar nicht viel, er ist sofort dabei. Hier merken wir allerdings auch, dass häufig im geistlichen Leben Frustration und Probleme durch unsere Stärken ausgelöst werden können. Denn hier ist es ja eigentlich eine Stärke. Die Stärke ist diese Einsatzbereitschaft, dieses sofort Entschlusskraft zu zeigen. Etwas, was ja durchaus auch Männer und Frauen ausmacht, die neue Sachen initiieren, die Gemeinden voranführen können. Aber es ist dann manchmal auch gerade ihre Schwäche. Und so hier auch bei ihm. Übrigens finden wir, dass das Paul der Petrus später immer noch nicht ganz gelernt hat. Ganz ähnlich kommt es ja bei dem Ereignis, was Paulus im Galater 2 beschreibt. Da ist nämlich der Petrus in Antiochien und der denkt sich jetzt, ach, das ist ja super, Gott hat die Heiden auch erwählt und gerettet und dann isst er mit ihnen zusammen und trinkt mit ihnen zusammen und plötzlich, dann kommen die Leute aus Jerusalem und jetzt fängt er an zu überlegen, oh, was habe ich denn gemacht? War das vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen? Das sind ja gar keine Juden, die halten sich ja gar nicht an die Speisegebote und zack, ist er von denen weg und tut so, als ob das vollkommen falsch wäre, als Judenchrist mit den Heidenchristen Gemeinschaft zu haben. Und dann muss Paulus ihn erstmal wieder korrigieren. Und dann merken wir, das ist wieder typisch Petrus. Nicht viel überlegen, gleich losstürmen in Begeisterung für Jesus. Und das ist ja erstmal gut. Solche Leute, wie gesagt, braucht man in der Gemeinde. Und wenn ihr jetzt eine andere Schwäche habt, wenn ihr eine Stärke habt, wenn ihr jetzt sagt, also das tue ich ja nicht, ich würde ja immer gleich überlegen, dann ist das auch eine Stärke, gleich zu überlegen. Es gibt aber auch die Leute, die überlegen so lange, dass sie dann gar nichts tun, weil sie immer irgendwelche Schwierigkeiten finden. Und das ist übrigens eher ein Problem, was man uns Deutschen nachsagt. Man kann sagen, so die Deutschen sind die typischen Bedenkenträger. Wenn ihr in einem internationalen Team seid, irgendwo in der Mission, dann sind meistens eher die Amerikaner, haben dann das, wir gehen vorwärts und neue Visionen und egal, wenn es nicht klappt, wir machen die nächste Vision und dann kommt die nächste Sache, für die wir arbeiten. Da achtet man nicht so viel drauf. Und bei den Deutschen, wenn sie die Vision hören, dann kommt sofort, ah, aber das könnte schief gehen und das könnte schief gehen und das klappt auch nicht und das können wir auch nicht machen. Das ist manchmal ein Problem, aber es ist natürlich auch eine Hilfe, weil wenn beide zusammenarbeiten, dann ist es gut. Der eine nervt den anderen, aber beide helfen sich. Also der Deutsche, der denkt sich schon wieder eine neue Idee und schon wieder was Neues machen und der Amerikaner denkt sich, ja, warum hängt der schon wieder und bremst, aber beide sind gut. Der Deutsche hilft dafür da, dass manche unausgegorenen Ideen eben nicht ganz durchgesetzt werden und der Amerikaner hilft dazu, dass der Deutsche überhaupt in Gang kommt, dann irgendwas zu machen. Ne? Aber, ja. Ich meine, unter anderem spielt sich das ja auch im Staatswesen wieder. Nicht? Es gibt im Deutschen nichts, was nicht geregelt ist, was nicht überdacht ist. Es könnte ja mal passieren, dass irgendwo irgendwas passiert und dann machen wir ein Gesetz dafür. Nicht? Und das muss alles geregelt werden. Und es ist ja so, tatsächlich in Deutschland ist alles geregelt. Egal, was du machen willst. Ich hatte mit dem Ede gesprochen, da sagt er sich, ja, sie wollten mal in der Bega da hier rübergehen, über den Fluss einfach so ein Seil rüberspannen, rübergehen. Musst du eine Genehmigung für haben. Kannst ja nicht einfach ein Seil spannen. Wenn du gerade noch ein Floß in die Bega reinsetzen willst, egal wie lang, musst du gleich eine Genehmigung haben dafür. Also es gibt in Deutschland ja fast nichts, was nicht genehmigt werden muss. Und das ist auch eine Stärke. Nicht? Deutsche können organisieren und Gesetze machen und Probleme wälzen. Und das ist richtig eine Stärke. Aber es kann eben auch manchmal Schwierigkeiten aufwerfen. Und bei dem Petrus, der hat halt andere Stärken. Der hat diese Stärke fasziniert, begeistert voran. Und dann hat er auch dadurch Schwächen gehabt. Und wir merken manche solcher Frustrationen im geistlichen Leben, so wie bei ihm auch. Nämlich diese Frustration, oh, ich gehe unter, nicht? Dann später. Die kommen durch die Stärken. Es sind nicht unbedingt nur unsere Schwächen, denn die kennen wir ja meistens. Sondern unsere Stärken führen dazu, dass wir uns plötzlich von Jesus lösen. Ich kann das doch, ich weiß doch, wie das läuft. Ich kann doch logisch klar nachdenken. Ich kann doch gut planen, zum Beispiel. Oder ich weiß doch meine Kraft, ich bin so dynamisch, ich ziehe das schon durch. Und dann kann es vorkommen, wir trennen uns ein bisschen von Jesus, wir ziehen das alleine durch und plötzlich fallen wir auf die Nase. Genau wie der Petrus hier auch. Erstmal begeistert für Jesus und Jesus kritisiert das gar nicht. Und das ist durchaus positiv. Aber er verlässt sich in erster Linie auf diesen Überschwang, auf seine Stärke, auf seine Sicht. Und dann geht er raus und plötzlich überrascht ihm das Nachdenken. Plötzlich merkt er, es ändert sich ja eigentlich gar nichts. Nicht? Als er raussteigt aus dem Boot, da sind auch Wind und Wellen. Aber er sieht ihn nicht in seiner Glaubensüberzeugung. Und plötzlich ist er draußen und dann fällt ihm auf, oh, da sind ja Wellen, da ist ja das Wasser, eigentlich müsste ich ja untergehen. Und dann merken wir, der macht den ersten Schritt vor dem zweiten, könnten wir sagen. Eben wie gesagt, es ist ja eine Stärke von ihm. Aber jetzt hätte er dabei bleiben sollen. Er hätte doch sagen können, das klappt doch und Gott hat mich doch bestätigt. Und eigentlich, die Situation war doch vorher genauso wie jetzt, wo ich auf dem Wasser stehe. Aber der Fehler, den er macht, ist dann zurückzuschauen sozusagen, auf die Umstände zu schauen, statt auf Jesus zu schauen. Das ist das Problem, was er hat. Und warum? Naja, weil er in diesem Überschwang eben wahrscheinlich nicht zuerst rausgegangen ist, so wie wir das sehen, im Vertrauen auf Jesus ist alles möglich, er überlegt das ganz genau rational und dann sagt er sich, gut, jetzt stehe ich da schon, das ist ja ein Beweis dafür, also Jesus ist wirklich allmächtig, jetzt kann ich auch weitergehen. Bei ihm kommt es einfach aus diesem Unüberlegtheit heraus, diese stürmische Unüberlegtheit, die er dabei hat. Auf der einen Seite ein Vorbild, auf der anderen Seite eben auch eine gewisse Gefahr, die dabei kommt. Manchmal kann es auch sein, dass wir uns leichtfertig in Gefahren hineinbegeben, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Ich meine auch bei dem Petrus. Jesus fordert ja Petrus nicht mal auf, draußen aus dem Wasser zu kommen. Das ist ja jetzt nicht eine gewisse Zeichen der Gläubigkeit, die Jesus von ihm fordert. Es bringt ja auch geistlich eigentlich niemanden weiter, wenn er da aus dem Wasser steigt. Ich meine, da kommt keiner zum Glauben dadurch oder so. Sondern es ist einfach bloß, er ist jetzt auf, aus dass diese Nähe, diese Macht Jesu empfinden und fühlen. Und das ist nicht schlecht, kann man durchaus machen, aber es kommt ja aus seiner Idee. Und manchmal kann es auch so sein, dass wir als Christen, jetzt rede ich nicht nur von den Stärken und Schwächen, sondern dass wir uns in Gefahren hineinbegeben, für die wir in dem Moment gar nicht reingehen sollen, und die schaden hinter unserem Glauben. Da sagt vielleicht einer, ich will endlich mal den Evolutionisten beweisen, dass sie Unrecht haben. Und jetzt lese ich nicht zuerst ein Buch, wo ein bibeltreuer Naturwissenschaftler was darüber schreibt, sondern hole mir erstmal alle Literatur heran von Evolutionisten. Und plötzlich lese ich das und umso länger ich lese, umso mehr werde ich überzeugt, dass die Recht haben. Und ich komme in eine regelrechte Glaubenskrise hinein. Das ist eben, wenn ich mich so als zu stark empfinde und selbstständig versuche, Glaubensbeweise und Glaubensdinge zu erlangen. Ich habe das erlebt mit manchen Leuten, die an die Universität gegangen sind, Theologie studiert haben. Die haben gesagt, ich stehe so fest im Glauben, das macht mir alles nichts. Ich werde mit dem Professor diskutieren, der wird sich bekehren. Hinterher war es so, nicht der hat sich bekehrt, sondern sie haben sich bekehrt, nämlich vom Glauben weg. Nicht alle, aber leider sehr, sehr viele Theologiestudenten, die ich erlebt habe. Einer beispielsweise, mit dem saß ich in einem Seminar, der hat seine Seminararbeit geschrieben, mein Ausstieg aus dem Fundamentalismus. Und damit meinte er meinen Abschied vom Glauben. Denn er meinte eben, die Christen, also so wie wir uns verstehen, das sind die Fundamentalisten. Und endlich ist er jetzt durch die Universität davon überzeugt worden, dass das ja alles Quatsch ist. Und da war einer, der hat es zu sehr auf die leichte Schulter genommen. So wie der Petrus. Lass uns mal losgehen, lass uns anfangen. Wir werden das schon schaffen, wir stehen doch im Glauben. Wir müssen sehen, es gibt einen geistlichen Kampf. Und wenn wir uns nicht darauf vorbereiten, kann es sein, dass wir da auch geistlich scheitern. Dass wir auch im Gespräch mit Ungläubigen. Einer sagt, dann rede ich einfach nicht mehr mit Ungläubigen. Das geht ja auch nicht, ist ja dein Auftrag, mit ihnen zu reden. Aber eben nicht selbst in Versuchungen, in Probleme hineingeben. Es gibt da manche Jugendliche, die sagen, wir missionieren jetzt in der Kneipe und wir müssen uns den Leuten gleich machen. Also trinken wir mit ihnen, wir rauchen mit ihnen, wir tanzen mit ihnen. Und irgendwann merken sie, sie haben sich so angepasst, dass ihr Glaubensleben Schaden nimmt. Und dass sie plötzlich so geworden sind wie sie. Und die Leute plötzlich gar nicht mehr merken, warum sollen wir denn noch Christen werden? Das ist auch so leichtfertig, sich in Gefahr begeben, in geistliche Gefahr, ihr nicht mehr bestehen zu können, weil es eben gar nicht der Auftrag Jesu gewesen war und weil es aus eigener Kraft geführt worden ist. Dann kann schnell Depression, Frustration kommen. Wir sehen das Handeln Gottes nicht mehr, weil es eben nicht im Auftrag Jesu gewesen war und weil es nicht aus der Kraft Jesu geworden ist. Darüber hinaus, weil es manchmal aus der Intuition, aus dem Gefühl herausgeboren ist. Und da haben wir verschiedene Bibelstellen, die uns immer wieder vor Augen malen wollen, dass es in dem Glauben nicht in erster Linie auf diese Gefühle, sondern auf die Tatsachen ankommt. So zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 24 lesen wir das. 1. Petrus 2, Vers 24: Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben und der Gerechtigkeit leben würden. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also nur eine Aussage, ich könnte jetzt nicht andere zitieren, aber hier wird nicht auf dein Gefühl, nicht auf deinen Überschwang oder sonst was Wert gelegt, sondern wird gesagt, das ist so. Und wir lesen dann auch, ich weiß, an wen ich glaube, solche Aussagen. Nicht? Also feste Glaubensüberzeugung muss die Grundlage sein. Oder Johannes 8, Vers 31 und folgende: Die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus ist die Wahrheit. Also ihr Fakten, Grundlagen, Wissen, Überzeugung als Grundlage des Handelns, nicht so sehr das Gefühl. Eben auch nicht in die alten Probleme zurückfallen. Dieses Problem gibt es ebenfalls bei manchen Christen. So ähnlich ist hier, wie gesagt, im kurzen Maßstab bei Petrus. Er geht raus, er überwindet in dem Moment diese Angst und die Gefahr, die er gesehen hat vor dem Untergang, und plötzlich denkt er wieder zurück. Und bei manchen Christen ist es auch so, dass Probleme des Glaubens, die du schon lange abgehakt hast, plötzlich bringt der Teufel die wieder ins Spiel. Und du denkst dir wieder, ach, ist das wirklich so? Und stimmt das wirklich so? Und es führt dazu, dass du im Glauben immer an derselben Stelle hakst, immer an derselben Stelle stehen bleibst. Was Unglauben, was Zweifel, was mangelnde Disziplin im Gebetsleben oder Angst vor dem nächsten Menschenangst angeht, immer wieder dasselbe. Und dann führt Gott dich ein bisschen weiter und du merkst, es klappt ja doch. Und dann kommt die nächste Situation und wieder gehst du zurück. Statt davon zu lernen und weiterzugehen, so wie Petrus es hätte tun können: Jetzt habe ich gelernt, Gott ist, hat Macht, Jesus hat Macht über das Wasser, er hat es ja schon mal gestillt, ich kann auf dem Wasser stehen, kommt er wieder zurück, der Zweifel, oh, ob das jetzt doch wieder klappt. Und zack, er geht runter dabei. Allerdings das, was wir hier am Ende auch sehen, ist, dass Gott trotz allem Zweifel und allem Kleinglauben auch hier wieder gnädig ist. Und das ist ja gut, dass wir das immer wieder bei diesen Ereignissen sehen. Dass Gott nicht sagt, so, du bist durchgefallen, jetzt schon das zweite Mal hast du erlebt, dass ich einen Sturm gestillt habe und immer noch hast du nicht begriffen, wer ich bin, sondern dass er Geduld hat und uns immer wieder an der Hand nimmt und weiterführt. Aber wie gesagt, wir sollen das nicht als Entschuldigung nehmen und dann immer weiter stehen bleiben, sondern trotzdem versuchen voranzugehen. Wir haben heute Morgen zwei Texte gehabt. Das eine war das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Und wir haben gesehen, dass es keine Entschuldigung ist, möglichst lange zu warten, bis wir umkehren, sondern dass es eher eine Lektion ist für denjenigen, der mit Gott genau rechnen will, was bekomme ich für das, was ich für dich getan habe. Oder ist derjenige, der weniger tut, der später zum Glauben gekommen ist, müsste der irgendwie schlechter dastehen. Oder dass ich eben Anerkennung von der Gemeinde, von Gott, Segen von Gott oder sonst was erwarte. Und da soll uns gesagt werden, das ist die falsche Motivation. Damit müssen wir in Frustration kommen. Dann sind wir irgendwann unzufrieden, wenn wir ständig diesen Vergleich zu anderen machen, missgünstig darauf schielen, wo Leute gesegnet sind und ich nicht, obwohl ich mehr getan habe. Das kann durchaus sein, dass ich mehr getan habe, aber Gottes Denken und Prinzipien sind anders. In der ersten Stufe, schau einfach darauf, was Jesus dir versprochen hat, und wenn der andere mehr bekommt, das ist nicht deine Sache. In der nächsten Stufe, so darauf, seid gesinnt, wie Jesus gesinnt war, haben wir gelesen. Und der schaute nicht auf das Seine, sondern gerade auf das andere, das sich mitzufreuen, dass es dem anderen so gut geht, weil Gott ihn segnet, und nicht daran zu schauen, was mir darüber möglicherweise verloren geht. Dann haben wir Petrus auf dem Wasser gesehen, haben gesehen, dass auch hier sich Jesus wieder als Gott erweist, aber Petrus das nicht irgendwie ganz geschnallt hat und deshalb wieder in diese Angst hineinkommt. Es ändert sich an der äußeren Situation nichts, trotzdem schaut er plötzlich statt auf Jesus mehr auf die Probleme und Schwierigkeiten, die vorher in selber Weise da gewesen sind. Dann sehen wir, dass häufig die unsere Stärke, charakterliche Stärke, auch unsere Schwäche ist. Bei dem Petrus war das der Überschwang, bei anderen kann es die Trägheit sein, kann auch eine Stärke sein, nicht? Weil manche Leute, die sehr unter Stress sind, das sind Leute manchmal, die kannst du sehr, sehr stressen, und die, weil sie so träge sind, macht ihnen das alles nichts aus, die kommen dann erst langsam auf Touren, nicht? Und genauso ist dann manchmal die Melancholie ist manchmal vorteilhaft, weil die melancholische Leute sehr schnell mitfühlen können. Das Empathie habe ich ja schon mal erwähnt. Aber hat natürlich auch Schwächen, dass sie dann schneller in Depressionen und Schwierigkeiten hineinkommen. Und so sind vielfach unsere Stärken, sind auch unsere Schwächen. Wir sollen uns über sie freuen, aber wir müssen sie in Grenzen halten. Das muss Petrus auch lernen. Wir sollen uns auch nicht, wie Petrus das tut, in Gefahr begeben, wo Jesus es eigentlich gar nicht will. Denn dann können wir daran umkommen. Ich habe Beispiele erwähnt mit der Bibelkritik oder wo wir uns endlos mit Fernseh vollstüpfen und meinen, das sei doch alles schlimm und das sei doch alles ganz gut und wir können das im Glauben sowieso ab und merken erst mit der Zeit, dass uns das schädigt. Auch da könnten wir natürlich Beispiele nennen. Petrus ist das Vorbild mit seiner Aktivität. Wir sollen uns aber auch nicht nur an den Gefühlen festhalten, so wie der Angst beim Petrus, sondern auf die Fakten schauen und die verändern sich auf Dauer nicht. Trotz allem, selbst wenn wir mal kleingläubig sind, Jesus geht uns nach und hilft uns selbst dann, wenn wir es eigentlich gar nicht verdienen. Ich bete gerne mit euch. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir in der Bibel so viele Lektionen haben von Leuten, die eben nicht vollkommen gelebt haben, sondern die Fehler gehabt haben und an denen du uns beibringen willst, welche Fehler wir vermeiden können. Ich möchte dich bitten, gerade für die Situation, in der jeder Einzelne von uns steht oder in die wir kommen werden, wenn wir irgendwann wieder zurück an deinem Arbeitsplatz und in der Familie und in der gewohnten Umgebung sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die richtige Perspektive zu bekommen, was unseren Einsatz und unsere Arbeit für dich angeht. Ich möchte dich bitten, dass du uns etwas von dieser Selbstlosigkeit, von dieser Liebe auch für andere gibst, die du gehabt hast, wo du gar nicht darauf geschaut hast, was es dir bringt für das, was du getan hast. Ich möchte dich auch bitten, dass wir von dir trotzdem Segen empfangen, auch selbst da, wo wir es gar nicht verdienen. Und dass wir in unserem Leben erfahren und spüren, dass du ein liebender Herr bist, der nicht nur mit Gerechtigkeit zuweist, sondern der uns mehr gibt, als wir eigentlich verdienen. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns in der Lage, wenn wir es brauchen, an den Petrus erinnerst und zeigst, wo unsere Stärken und Schwächen sind und wo wir die Grenzen setzen müssen und wo du sie einsetzen möchtest, wo du sie gebrauchen möchtest. Dass du uns aber auch davor bewahrst, eigenmächtig Dinge anzufangen, die hinterher schief gehen und wir frustriert sind dadurch. Oder dass wir nur auf das Gefühl schauen, was uns momentan von dir wegzieht, statt auf die Fakten, die du uns in der Bibel eindeutig genannt hast. Und Dank sagen möchte ich dir an dieser Stelle auch dafür, dass ganz gleich, wo wir stehen und was wir schaffen können und wie wir vorankommen im Glauben, dass du trotzdem uns nicht gehen lässt und trotzdem uns nachgehst und uns liebst und uns gebrauchen möchtest. Danke dafür. Amen.